Ich glaube, ich muss mal umbauen hier. Bist zu klein. So. Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister und Freunde. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich hatte heute eigentlich das erste Mal einen ganz, ganz kurzen Arbeitsweg. Als ich damals bei der Verteilaktion, welcher Pastor geht wohin, hörte, ich gehe in die EFG, habe ich gedacht, wunderbar, muss nur die Straße runter, weil wir gleich hier oben wohnen. Also 2,5 Minuten Fußweg. Mein Name ist Thomas Uhlig, Pastor seit 11 Monaten etwa in der FEG Main-Taunus in Hofheim. Davor 24 Jahre im hessischen Hinterland, also so alles, was so Richtung Marburg, Biedenkopf und auch im Dillkreis gewesen ist. Da waren meine Frau und ich 24 Jahre. Bin dieses Jahr im silbernen Dienstjahrgang, 25 Jahre. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie schon besonders Schulterstück oder was gibt, zumindest bei uns im Bund. Ja, bin verheiratet, wir haben 2 erwachsene Kinder, einen Schwiegersohn, noch keine Enkel. Was gibt es sonst noch, wenn irgendwer was wissen will? Ach so, meine Sprache. Also, Entschuldigung, heute wird sächsisch. Meine Heimatstadt liegt, das ist die schönste Stadt Deutschlands, sage ich, vielleicht der eine oder andere auch, ist Dresden. Und, sehr schön. Dort bin ich auch kurz vor der Wende und zu Wendezeiten in einer Baptistengemeinde Praktikant gewesen, in der Elim-Gemeinde, die gehörte damals noch zum Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, war alles noch so ein Überbleibsel von DDR-Zeiten. Jetzt gehört sie zum BFP-Bund, Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden. Aber von daher sind mir die Baptisten immer auch schon lieb gewesen und die FEGs und die Baptisten, naja gut, das ist ja eigentlich ein und dasselbe fast. Ein Herr, ein Gott und Vater aller, so habe ich mal die Überschrift gewählt und ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Die kleine Barbara zeigt ihren Eltern ihr neues Kunstwerk. Mit ihren Buntstiften hat sie ein Bild auf ein Blatt Papier gekritzelt. Guckt mal! Ich habe den lieben Gott gemalt. Und die Eltern blicken auf das ihnen gezeigte Bild. Der Vater streichelt seine Tochter lächelnd und liebevoll über den Kopf. Aber Barbara, du hast dir natürlich unheimlich viel Mühe gegeben, ganz bestimmt. Aber wir wissen doch gar nicht, wie der liebe Gott aussieht. Darauf die kleine Barbara, jetzt wisst ihr's. Schöne Geschichte, wo wir denken, naja, wenn das mit Gott immer so einfach wäre, ne? Wenn man ihn einfach so ein bisschen malen könnte und dann wüsste man, wie er ist. Aber so einfach ist es eben nicht. Und außerdem ist es in unserer schnelllebigen Zeit ja auch nicht mehr eindeutig, dass wenn jemand sagt, er glaube an Gott, er den Gott der Bibel meint. Die Entwürfe und die Vorstellungen von Gott sind heutzutage so unterschiedlich, dass man fragen oder zurückfragen muss, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, man sagen muss, an welchen? Und hinzu kommt, dass es manchen Christen gibt, der hat zu Gott nicht unbedingt ein solches Verhältnis, dass er Vater sagen kann, weil vielleicht sein eigener Vater eine Art Tyrann gewesen ist. Zu Hause, vielleicht Alkohol im Spiel. Vielleicht Gewalterfahrung gemacht. Und unwillkürlich überträgt man diese Erlebnisse aus der Kindheit dann auf Gott, an den man glauben möchte und hat so seine Schwierigkeiten. Und wenn man als Kind oft gesagt bekam, so mit dem Zeigefinger, Gott sieht alles. Pass auf, was du machst. Also ich habe Christen erlebt, die haben das in der Sonderschule erlebt und zu Hause. Und ihr Gottesbild war genau so. Mehr Angst als Vertrauen. Und dann hat man eben Schwierigkeiten, damit Gott als Vater zu bekennen und als Herr. Vielleicht kennst du das. Vielleicht ist das auch dein Problem. Wie gut kennen wir diesen Gott, diesen einen Herrn, diesen einen Gott und Vater aller? In dem für diesen Sonntag vorgeschlagenen Bibeltext zur Allianz Gebetswoche aus Epheser 4, den wir gerade eben in der Lesung auch gehört haben, heißt es, ein Herr, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Und ergänzen möchte ich das durch zwei Verse aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Du Herr bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Wir sind Ton. Du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Auch in der diesjährigen Allianz Gebetswoche geht es wieder um das Thema Einheit. Einheit leben lernen. Und heute ist die Überschrift Einheit feiern. Was genau ist das, was uns eint als Christen aus den verschiedenen Kirchen und Freikirchen, die sich zur evangelischen Allianz bekennen? Es ist allein der eine Herr, der eine Gott und Vater, der eine Erlöser in Jesus Christus. Und das ist jetzt egal, aus welchem Liederbuch wir singen, welche Geschichte wir haben, welchen Namen wir über unseren Gemeindetüren stehen haben, das eint uns alle. Aber was heißt das? Gott ist Vater. Was heißt es? Er ist Herr, ein Gott und Vater. Worin zeigt sich Gottes Vatersein? Was tat und tut er, um zu beweisen, dass er unser Vater ist, dass er unser Herr ist? Einige Gedanken zu diesem Themenbereich. Kurze technische Frage, dass immer ein Vers oder eine Zeile nach der anderen kommt, geht hier nicht, oder? Weil ich es so gemacht habe, dass ich immer eine Zeile nach dem anderen, sonst habt ihr nämlich immer gleich alles im Überblick. Gut, dann müssen wir damit leben. Also erstens, er hat uns erschaffen. Es war Gottes Idee, uns zu wollen. Wir alle sind deiner Hände Werk. Und Gott hat in der Schöpfung gesagt, und die Bibel berichtet es, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, er schuf sie als Mann und Frau. Und siehe, es war sehr gut. Es war nicht nur gut, wie vorher bei allen anderen Werken, die er gemacht hat, sondern es war sehr gut. Als ich Christ wurde mit 19, es war während meiner Armeezeit in der glorreichen DDR, Armee, da habe ich eine Entdeckung gemacht, nämlich ich habe erlebt und erfahren, dass ich von Gott gewollt bin, dass ich nicht das Produkt eines evolutionistischen Zufalls bin, wie man uns das in der Schule beigebracht hat. Wir hatten ja von früh bis spät Rotlichtbestrahlung in der Schule und Gott konnte es da natürlich nicht geben, der hatte keinen Platz und irgendwie habe ich gedacht, okay, dann ist es halt so. Gott gibt es nicht, Gott brauchen wir nicht. Und als ich Christ wurde, wie gesagt, war das eine meiner ersten Entdeckungen. Ich bin nicht das Produkt eines Zufalls, nicht die Evolution und am Ende einer Höherentwicklung stehe auch irgendwie ich, sondern ich habe erkannt, Gott ist mein Vater, er ist mein Schöpfer. Ich bin ein Gedanke Gottes. Und dann später habe ich in Psalm 139 gelesen, wo David bekennt, Gott hat ihn auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht. Und Gottes Augen sahen schon den Embryo im Mutterleib. Meinen Keim hat Gott schon gesehen. Mit seinen Erbanlagen, mit seiner Individualität, jeder Mensch ist einzigartig. Also auch du, jeder ist unverwechselbar. Ein einmaliger Gedanke Gottes. Etwas Wunderbares, dieses Wunderwerk Mensch und jeder Einzelne für sich eben auch. Und gibt es ja Menschen, die haben da so ihre Schwierigkeiten zu sagen, ich bin was Besonderes, ich bin ein Gedanke Gottes, weil sie vielleicht Selbstwertprobleme oder so haben. Aber genau darauf sollten wir blicken lernen. Gott hat uns auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht, egal wie wir aussehen, egal welche Geschichte wir haben. Wir sind ein besonderer Gedanke Gottes, jeder Einzelne. Und darin zeigt sich Gott als der Schöpfer, als unser Vater, als unser Herr über unser Leben. Ein zweites, er offenbart sich. In dem Theaterstück Der Teufel und der liebe Gott von Jean-Paul Sartre heißt es, ich flehte, Ich rang um ein Zeichen. Ich sandte dem Himmel Botschaften zu, doch es kam keine Antwort. Der Himmel weiß nicht einmal, wer ich bin. Für diesen berühmt gewordenen Existenzialphilosophen Sartre bleibt der Himmel verschlossen. Deshalb lehrte Sartre, dass wir Menschen keine Bindung an einen Gott brauchen. Und er sagt sogar, der Mensch ist eine nutzlose Passion. Er hat zwar in seinem Philosophieren auch die Frage nach der Existenz Gottes bewegt, hat gesucht nach der Offenbarung Gottes, aber er hat sie nicht gefunden. Und dann dieses Urteil, jeder Mensch, der Mensch ist eine nutzlose Passion. Depressiv könnte man da werden. Denn man möchte Sartre sagen, wenn du Gott finden willst, dann musst du ihn da suchen, wo er sich finden lässt. Und das ist nun mal einzig und allein in Jesus Christus. Die Schöpfung und unser Geschaffensein ist ein Hinweis auf seine Existenz. Aber erst im Sohn Gottes haben wir die Möglichkeit, Gott so kennenzulernen, wie er wirklich ist. Jesus Christus ist die Selbstoffenbarung Gottes. Die Beter von Jesaja 63 flehten noch sehnsüchtig, so schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Ach, dass du den Himmel zerreißen und herabführen würdest. Das war ihre Sehnsucht. Das heißt doch übersetzt, bleib doch nicht in deinem Obergemach, da wo du weit weg bist von uns, wo wir dich nicht erreichen können, sondern komm doch hinab in unser Parterre, da wo wir sind und wo wir dich brauchen und wo wir begreifen wollen, wer du für uns bist. Und dieses betende Verlangen vom Propheten Jesaja und den Menschen von damals hat Gott in seinem Sohn erfüllt. Dass wir bekennen können, ich glaube an Gott, den Vater, wir bekennen einen Herrn und Gott, wurde nur möglich, weil es Weihnachten gab. Vor wenigen Tagen noch haben wir dieses einmaligen Ereignisses gedacht, da wo Gott den Himmel zerrissen hat und herabgekommen ist, buchstäblich in unser Parterre. Und hier zeigt Gott sein Vatersein, grundsätzlich und ein für allemal. Und dann gibt er hier und da auch Zeichen seiner Existenz, wo wir sagen, boah, diesen Gott muss es doch geben. Auch wenn es keinen direkten Beweis gibt, aber Zeichen seiner Existenz. Ein Beispiel ist die Explo 72 in Dallas, Texas. Damals noch predigte der kürzlich verstorbene Billy Graham vor 80.000 Studenten. Es regnete in Strömen, er hatte eine kurze mitreißende Predigt und wie üblich bei Billy Graham wurde dann zum Aufruf zur Entscheidung nach vorne gerufen. Und genau in diesem Augenblick, als Graham zur Entscheidung für Christus und zum Glauben aufrief, riss der wolkenverhangene Himmel auf. Eine letzte Wolke, die im Sonnenlicht glänzte, hatte die Form eines Thrones. Und dieses Zeichen vom Himmel beeindruckte alle Teilnehmer. Viele haben es als eine Antwort Gottes gedeutet auf das Geschehen im Sportstadion, wo junge Menschen sich für die Nachfolge Christi entschieden. Und vielleicht, wenn ich jetzt mit dem Mikrofon rumginge, könnte der eine oder die andere auch sagen, ich habe Gott in dieser oder jener Situation erlebt. Ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube es fest, dass es Gott gewesen ist, der sich mir offenbart hat, in einem Zeichen, in einem Erlebnis, wie auch immer. Hier jedenfalls damals, 72, waren diese 80.000 beeindruckt von diesem Erlebnis. Eine Wolke in Gestalt eines Thrones in dem Moment, wo junge Menschen sich für die Nachfolge Christi entschieden haben. Und dieses Beispiel führt uns auch zu einem dritten Gedanken, nämlich er macht uns zu seinen Kindern. Das größte Wunder, das geschehen kann, ist, wenn jemand aus tiefer Überzeugung sagen kann, du Herr bist unser Vater, du bist unser Erlöser, das ist dein Name. Aber im Rückblick, so sagen es die Menschen damals, an die Jesaja schreibt, Im Rückblick auf ihre Geschichte müssen sie bekennen, sie waren widerspenstig. Darum wurde er ihr Feind und stritt gegen sie. Und das ist auch unsere Geschichte. Wir sind alle wie böse, unerzogene Kinder, selbst die Baptisten, die ihren Vater verachten. Unser grundsätzliches Getrenntsein vom Vater macht es uns eigentlich unmöglich, ihn Vater zu nennen, ihn Herr zu nennen. Dass wir das Recht haben, Vater und Herr zu sagen, liegt allein daran, dass er selbst in seinem Sohn dazwischen gekommen ist. Nur durch den Sohn und seinen stellvertretenden Tod am Kreuz wurde uns der Weg zur Erlösung geebnet. Und nur durch den Erlöser Jesus Christus wurde Gott im Himmel auch unser Vater im Himmel. Nur durch den Glauben an ihn können wir bekennen, du Gott bist mein Vater im Himmel. Können wir auch beten, Vater unser im Himmel. Weil sich Jesus Christus ganz und gar für uns einsetzt, sind wir Begnadigte und dürfen frei ausgehen. Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges lebte in Pennsylvania der Prediger Peter Miller. Er war in seiner Gemeinde sehr geschätzt. Er hatte aber einen Nachbarn, der ihn hasste und der alles dafür tat, diesen Mann schlecht zu machen. Eines Tages wurde dieser Nachbar verhaftet und in der Stadt Philadelphia wegen Landesverrat zum Tode verurteilt. Als das Urteil bekannt wurde, begab sich Miller unverzüglich zu General Washington, dem späteren ersten Präsidenten der USA. Miller setzte sich lebhaft für den Todeskandidaten ein, aber Washington entgegnete: Es tut mir leid, aber ich kann Ihren Freund nicht begnadigen. Meinen Freund, rief Miller aus, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der ein größerer Feind wäre als dieser. Und darauf fragte Washington ganz erstaunt: Was, Sie sind ganze 60 Meilen gelaufen, um das Leben eines Feindes zu retten? Dann steht die Sache doch anders. Um ihretwillen soll er begnadigt werden. Miller erhielt die Begnadigungsurkunde und dann machte er sich wieder auf einen Fußweg, nochmal 15 Meilen weiter. Am Nachmittag war nämlich die Hinrichtung des Delinquenten angesetzt. Gerade noch rechtzeitig kam er an der Stätte an. Der Verurteilte erkannte seinen Nachbarn, den er so hasste. Und er rief bitter: Na Miller, bist du so weit gereist, um Rache zu nehmen und mich hängen zu sehen? Wie erstaunt war er, als Miller dann ihm das Dokument reichte, das ihm das Leben schenkte. Und genauso groß ist Gottes Vaterliebe, dass er uns, seinen Feinden, Gnade und Leben anbietet. Ich staune da immer wieder darüber, selbst nach so vielen Jahren im Glauben unterwegs zu sein und im Dienst zu stehen. So groß ist Gottes Vaterliebe, dass er sich selbst hingibt, weil die Bibel eben sagt, dass Gott Liebe ist. Nicht menschliche Liebe, sondern Gottes reine, ehrliche Liebe, die eben aus Feinden Freunde und Kinder macht. Und selbst wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht, worin zeigt sich Gottes Vaterliebe, Gottes Herr sei noch, dass er uns festhält. Es war im Frühling in West Texas, es war die Zeit der Wirbelstürme. Paul war damals 3 oder 4 Jahre alt, er erinnert sich lebhaft noch an die Geschichte, als ein Wirbelsturm ihre kleine Stadt heimsuchte. Der Vater versuchte, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Alle Kinder mussten sich auf den Boden legen, er legte eine Matratze über sie. Und er selber stand am Fenster und beobachtete den trichterförmigen Wolkenschlauch, der über die Prärie hinwegfegte. Als Paul seinen Vater sah, er guckte so unter der Matratze hervor, dann wusste er, wo er sein wollte. Und er windet sich aus den Armen seiner Mutter, kriecht unter der Matratze hervor, rennt zu seinem Vater und schlingt seine Arme um seine Beine. Etwas in mir sagte, dass der sicherste Platz im Sturm bei meinem Vater war. Das gilt auch für uns. In den Stürmen unseres Lebens finden auch wir bei unserem Vater im Himmel einen sicheren Zufluchtsort. Es gibt ja Ereignisse in unserem Leben, die uns aus der Bahn werfen oder wie durch die Luft wirbeln können. Vielleicht erlebst du am Arbeitsplatz Mobbing oder in der Schule. Vielleicht bist du arbeitslos seit längerer Zeit oder hast den Tod eines nahen Angehörigen zu verkraften. Eine Ehekrise oder Scheidung, eine brutal wirkende Diagnose, die ein Arzt stellen muss, oder auch Konflikte zwischen Menschen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Wie hatte Paul gesagt, der sicherste Platz im Sturm ist bei meinem Vater. Und bei Horst Marquardt, dem Mitbegründer des Evangeliumsrundfunks, habe ich einmal gelernt, der gesagt hat, mit Gott vereint sind wir immer in der Übermacht. Habe ich in bestimmten Situationen meines Lebens und auch meines Dienstes mir ab und zu mal in Erinnerung rufen müssen. Ich muss nicht allein kämpfen, sondern mit Gott sind wir immer in der Übermacht. Gut, das muss man einüben lernen. Das geht nicht einfach so. Und wir alle können diese Erfahrung machen, wenn wir es wagen, den sichersten Platz im Sturm einzunehmen, nämlich bei ihm. Er hält uns fest. Wir können uns ganz darauf verlassen. Und in seiner Nähe und in seiner Kraft sind die Stürme und Schwierigkeiten zu überstehen. Denn alle Dinge sollen uns, so sagt die Bibel, zum Besten dienen, zum Ausreifen dienen, zum Reifwerden, zum Starkwerden und dann eben auch zur Veränderung. Ein weiteres, worin sich zeigt, dass Gott ein Herr ist und Vater aller, er verändert uns. In einem sehr vornehmen Haus saß ein geladener Kreis von Damen und Herren, alles feine Leute, wichtige Leute in der Gesellschaft. Und an diesem Abend kam auch das Gespräch auf das Thema Sünde. Allgemeines Lächeln ringsum, wir wollen heute mal über Sünde sprechen. Und da bemerkte ein Industrieller, ja, mit Sünde dürfen Sie dem modernen Menschen nicht mehr kommen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn ich schon keine Sünde hätte, so habe ich tief in mir einen ganzen zoologischen Garten. Einen Löwen, der meine Frau anbrüllt. Eine Schlange, die ihr Gift verspritzt. Einen Aal, der sich geschickt überall hindurchwindet. Auf Kosten der Wahrheit. Und einen Igel, wenn der hochkommt, dann gibt es Stacheln und Wunden nach allen Seiten. Oh nein, keine Sünde. Nur einen ganzen zoologischen Garten. Die erlauchte Gesellschaft war still geworden. Die erst so gespottet hat über das Thema Sünde, wurde plötzlich nachdenklich. Der eine oder andere hat sich wahrscheinlich ertappt gesehen. Der Industrielle war aber noch nicht fertig. Dann sagt er, aber seit ich Jesus kenne, ist es anders. Sie, diese vielen Tiere, dieser ganze zoologische Garten, sie kommen jetzt wesentlich seltener. Sie wittern und fürchten ihren Bezwinger. Vor ihm müssen sie verschwinden. Es ist und bleibt ein Kampf. Aber sie kommen nicht mehr so oft. Als ich das las, habe ich gedacht, was für ein beeindruckendes Zeugnis. Ganz einfach mal über den Glauben reden, was bedeutet es, dass Gott mein Herr ist, mein Vater ist. Wie verändert er mich? Er verändert mich. Stück für Stück. Dieser Mann hatte Jesus als den großen Umgestalter seines Lebens und seines Charakters erlebt. Er war so ehrlich zu sich und vor Gott einzugestehen, dass in ihm Eigenschaften sind, die verändert, die umerzogen werden müssen, weil sie nicht zu den Eigenschaften eines Gotteskindes passen. Die Bibel nennt diesen Prozess die Umgestaltung unseres Wesens oder auch Heiligung genannt. Das ist ein Begriff, der in den Kirchen wahrscheinlich eher weniger bekannt ist, in unseren Kreisen, baptistisch oder FEG, schon eher. Wenn man Heiligung sagt, zumindest bei den Älteren, kommt eher das hier. Die Jüngeren fragen, was ist das? Da hat ein Theologe namens Johannes Schneider einmal gesagt, klingt etwas theologendeutsch, Heiligung ist im tiefsten Grunde nichts anderes als die Umgestaltung unseres Lebens. Aus der Unförmigkeit und Hässlichkeit unserer durchsündigten Natur in die Schönheit des Wesens Jesu. Fand ich eine tolle Definition, muss man vielleicht übersetzen. Gott nimmt uns als seine Kinder an, so wie wir sind. Aber er lässt uns nicht, wie wir sind, sondern es beginnt ein Umgestaltungsprozess. Er verändert, er erzieht, er prägt unseren Charakter und als Vorbild und perfekte, vollkommene Vorlage dient der Sohn Gottes, Jesus Christus. Ich zum Beispiel habe lange gebraucht, bis ich bereit wurde, mich auf diesen Prozess einzulassen. Ich habe erlebt, dass es sehr schmerzhaft sein kann, wenn der Heilige Geist kommt und dann so seinen Finger in so die ein oder andere Wunde legt, wo er sagt, das hätte ich gerne anders. Und das war manchmal eine harte Schule. Manches muss ich loslassen, abschlagen oder mir aus der Hand nehmen lassen. Auch in mir gibt es einen großen zoologischen Garten. Ganz komische Tiere sind das zum Teil. Und ich weiß, dass ich unter Umständen zu allem fähig wäre. Und wenn Jesus nicht manchmal energisch dazwischen gegangen wäre, dann könnte viel Unheil passiert sein. Aber ich habe begriffen, dass der Vater im Himmel mich nicht fertig machen will, sondern dass er mich für sich fertig machen will. Dass Jesus Christus seine 12 Jünger für ihren Dienst im Reich Gottes geprägt hat und er dabei viel Mühe aufwenden musste. Wenn wir das in den Evangelien manchmal lesen, wie lange soll ich euch noch ertragen, hat er mal gesagt. Wo man so Mitleid mit Jesus hat und seinen störrischen Jüngern, die immer alles mögliche andere wollten. Ich habe begriffen, dass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit ist, der unbeirrt sein Wirken fortsetzen wird, um die Frucht des Geistes zur Reifung in mir und in uns zu bringen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Darf ich mal fragen, wer das alles schon erreicht hat? Mal Hand hoch. Okay, wir sitzen alle im selben Boot, ob Baptisten oder Evangeler. Wir sind alle in der Schule Gottes. Und dass das geschieht, das ist sein großes Ziel. Er wird das aber immer nur mit uns erreichen und nie gegen uns. Es gibt ja viele traurige, auch Gemeindegeschichten, auch in Freikirchen, wo oft viel Streit und Entzweiung ist. Ich habe das selber mehrfach erlebt in den Gemeinden, wo ich gewesen bin, wo ich mich gefragt habe, warum tun wir uns das an? Wo ist da unser Bekenntnis zu diesem einen Herrn, zu diesem einen Vater? Warum muss so viel Streit und Entzweiung sein und Machtspiel und alles Mögliche? Der Heilige Geist wird es nur mit uns erreichen, nie gegen uns. Wir werden lebenslang in des Vaters Schule bleiben müssen, ganz aktiv und intensiv lernen. Denn wie hat Martin Luther einmal gesagt, Gott trägt uns nicht wie ein Stück Holz in den Himmel. Er hat uns geschaffen ohne uns, er macht uns aber nicht selig ohne uns. Das heißt, wir sind aktiv beteiligt, solange wir leben. Unser Bekenntnis zu dem einen Herrn, egal in welchen Kirchen und Gemeinden wir zu Hause sind, das Bekenntnis zu ihm hat Konsequenzen. Aber am Ende, solange wie wir in diesem Prozess nun mal stehen, gibt es ja doch irgendwo ein Ziel. Und am Ende, und das ist das Sechste, holt er uns nach Hause. Die Bibel sagt in Philipper 1,6, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Der Vater im Himmel hat dich und mich erschaffen. Wunderbarer Gedanke. Er hat sich in Jesus Christus offenbart. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hält uns fest. Er verändert uns in sein Bild. Aber der Höhepunkt, der steht noch aus. Der Höhepunkt wird sein, wenn er uns nach Hause holen wird, um uns auf ewig bei sich zu haben. Da gibt es, glaube ich, wie manchmal so witzigerweise gesagt wird, auch keine Sonderabteilung für die Baptisten oder für die Evangeler oder so. Das sind dann alle zusammen, auch wenn sie hier noch getrennt sind. Der Vater im Himmel hat uns, seinen Kindern, den Himmel eröffnet und geöffnet, damit wir einmal im Himmel sein können. Die Bibel ist voll von Hinweisen auf diese Heilstatsache. Besonders bei Paulus, der ja auffallend viele Sorgen und Ärgernisse in seinem Dienst als Apostel und Prediger hatte, finden wir die unbedingte Sehnsucht, beim Vater im Himmel zu sein. Da heißt es zum Beispiel, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Man müsste eigentlich genauer übersetzen, unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein und ich strecke mich aus, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Immer aber mit dem Bezug auf Christus. Nur durch ihn werden wir das Ziel erreichen. Nur er öffnet uns die enge Pforte, die zum Leben führt. So exklusiv und ausschließlich ist das ewige Heil, dass wir es nur durch Jesus Christus erlangen. Friedrich Schiller hat Unrecht, wenn er gedichtet hat, seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Droben überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Und damit hat Schiller einen Gott gemeint, der so ein schwacher Vater ist, der letzten Endes so schwach ist, am Ende wird er doch alle in sich aufnehmen und alle bei sich dann scharen, auch die, die nichts von ihm wissen wollten. Allversöhnung entspricht nicht dem Willen Gottes. Hier irrte Schiller. Und der ein oder andere Mensch heutzutage, der auf demselben Trip ist, ist da auch auf dem Holzweg. Gott will zwar, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber nicht alle kommen in den Himmel, weil eben nicht alle ihr Leben an Jesus Christus festmachen. Und solange die Gnadenzeit noch ist, kann jeder kommen und in die ausgestreckte Hand Gottes einschlagen. Dazu gibt es auch uns als Christen in dieser Welt. Dazu gibt es uns als evangelische Allianz, dass wir diese Botschaft den Menschen anbieten und verkündigen. Und dann ist eine Riesenparty im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Eine Party, die wir uns so gar nicht vorstellen können. Deswegen habe ich das hier in Anführungszeichen mal gesetzt. Wenn ein Sünder umkehrt, sagt die Bibel, ist eine Riesenparty. Und am Ende gibt es ein Fest unter dem Motto Einheit feiern. Das, was heute Überschrift über diesen Sonntag ist, Einheit feiern mit Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Kulturen zu allen Zeiten. Alle, die sich zu Jesus Christus bekannt haben, werden dann in Gottes neuer Welt sein. Und dann wird die Einheit der Gemeinde Jesu vollendet sein unter der Herrschaft des einen Herrn, des einen Gottes und Vaters aller. Darauf freue ich mich schon heute. Auch wenn es schön ist, mal bei Baptisten gepredigt zu haben, und einen gemeinsamen Gottesdienst zu erleben und wir ansonsten in Hofheim und in Kelkheim und wo auch immer unsere Gottesdienste haben, am Ende sitzen wir alle in einem riesengroßen Saal und feiern eine große Party. Und da gibt es ein großes Abendmahl und ein Herr und ein Vater und ein Gott über alle. Jesus Christus, der uns willkommen heißt und wir die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen werden. Darauf freue ich mich schon heute. Wer von euch freut sich auch darauf? Naja, ist ein bisschen zögerlich, aber das kann ja noch werden. Ne? Also ich hoffe, dass wir uns spätestens dort wiedersehen werden und ansonsten vielleicht demnächst auch hier irgendwo oder so wieder mal Kanzeltausch oder Ähnliches. Gott segne euch. Amen.